Let us remain standing just a moment for prayer. Let us bow our heads now.
Wir beugen jetzt unsere Häupter zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wir schätzen es als ein großes Vorrecht, dass wir hier stehen können unter den Geretteten und dass wir diese alten Lieder in der Gemeinde singen können. Herr, ich glaube. Wir sehen, dass der Glaube, der unseren Vätern überliefert wurde, durch alle Zeitalter in deinen Kindern weitergelebt hat. Wie wir im Gesang gehört haben, wir sind unterwegs nach Kanaan. Wir beten, Vater, wenn heute jemand hier ist, der noch nicht diese Entscheidung getroffen hat, noch nicht dahin gekommen ist, dass sie nur glauben können, dass sie das Wort glauben können, so bitte ich, dass es jetzt sein möchte, wo sie diese endgültige Entscheidung treffen und Christus als Erlöser aufnehmen und erfüllt werden mit Heiligem Geist. Wir danken dir auch für die Gruppe der vollen Evangeliumsgeschäftsleute, die hier sind. Denn auch sie treten dafür ein, dass dieses volle Evangelium gepredigt werden soll. Wir danken dir, dass es noch Geschäftsleute gibt, die sich Zeit nehmen, dir zu dienen und anderen davon zu sagen, die ihr Geld und ihre Zeit einsetzen, anderen auf dem Wege zu helfen, damit sie auch Bürger des Reiches Gottes werden. Wir danken dir für die Predigerbrüder, die heute hier sind, diejenigen, die die Fackeln aufrecht halten in dieser dunklen Welt, damit der Weg, der Pfad zur Herrlichkeit erleuchtet bleibt. Vater, segne alle Glieder der Gemeinde des lebendigen Gottes und auch die neu herzukommen. Und während wir im Begriff sind, die Bibel aufzuschlagen, wollest du es austeilen, wie wir es benötigen. Und wenn der Gottesdienst zu Ende gegangen ist und wir heimgehen, dann mögen neue Kinder geboren sein im Reiche Gottes. Vielleicht sind einige hier heute Abend, die sehr krank sind und die Berührung von dir, dem großen Arzt, benötigen. Mögen sie sie empfangen, Herr, gewähre es. Dir geben wir den Preis in Demut, denn wir bitten es im Namen Jesu Christi, deines Sohnes. Amen. Ihr mögt euch setzen. Es ist eine der größten Zeiten meines Lebens, wenn ich vor dem Volke Gottes stehen darf, um zu ihnen zu reden. Jesus Christus ist die Freude meines Lebens und was er für mich bedeutet. Und dann habe ich das Vorrecht, diese Freude mit anderen zu teilen, die sie noch nicht empfangen haben. Ich habe früher unter dem Ruf gelebt, dass ich ein junger Prediger war, aber das ist lange zurück. Sehr oft oder lange habe ich darauf zurückgreifen können, aber jetzt bin ich der alte Prediger geworden. Jeden Tag hat er einen neuen Gesang in meinen Mund gelegt und jeder Tag ist schöner als der Tag zuvor. Und wenn ich zum Sonnenuntergang schaue und weiß, dass mein Leben langsam zu Ende geht, Christus wird mir köstlicher, Tag für Tag. Ich habe das Vorrecht, vor vielen zu stehen und dann heute hier vor vielen Geschäftsleuten und zu ihnen über das sprechen darf, was mir mehr bedeutet als irgendetwas in der Welt, über das ewige Leben. Ich glaube nicht, dass es etwas Größeres gibt, worüber ich denken könnte als das ewige Leben. Wenn ihr jung seid, dann meint ihr ja, solange ihr vielleicht noch Kinder seid, dann spielt ihr dieses oder jenes. Kleine Mädchen haben ihre Puppen und dann kommt die Schulung und dann kommt die Frage, wen werdet ihr heiraten und dann muss das Haus bezahlt werden. Und dann seid ihr langsam alt. Aber ich bin so froh, dass es etwas Echtes, etwas Reales gibt, wenn das alles hier vorüber ist, das uns mehr bedeutet als alles andere. Alles andere ist notwendig für dieses Leben hier. Es ist wichtig, wer der Vater, die Mutter unserer Kinder ist und so weiter, um dass sie geschult werden. Aber das alles wird vergehen. Aber das Leben, das ewige Leben bleibt. Und das ist das Größte. Es hat mich zufriedengestellt als Junge. Und es war meine Zufriedenheit im mittleren Alter. Und wenn mein Leben zu Ende ist, werde ich froh sein, dem zu begegnen, der mein Leben froh gemacht hat. Nun, Bruder Tony, der Präsident hier des Chapters, ich bin froh, mit ihm zu sein und mit Bruder Carl Williams und anderen, die hier gegenwärtig sind. Hier sind viele repräsentiert aus verschiedenen Städten und Gemeinden. Ich habe einmal gesprochen, es war wohl in Little Rock, Arkansas, es war in einem Auditorium dort, und dort war ein Mann, der geheilt wurde, der war einige Jahre auf Krücken gegangen und er hat auf der Straße Bleistifte und Kleinigkeiten verkauft. Er war völlig gelähmt und konnte sich nicht selbst bewegen. Und dann kam er an einem Abend in die Versammlung, kam dann in die Gebetsreihe und wurde geheilt. Am nächsten Tag hat er seine Krücken auf dem Rücken getragen und ist die Straße hinuntergehüpft und hat Zeugnis abgelegt. Als ich dann an dem folgenden Abend sprach, hat er mich unterbrochen und sagte: Bruder Branham, hör mal, ich bin ein wenig außer Fassung. Als du sprachst, dachte ich, du bist Nazarene, denn das war er. Und dann sah ich so viele Pfingstler, sagte er, und jemand anders sagte mir noch, du bist Pfingstler. Und dann hörte ich, dass du sagst, du bist in der Baptistengemeinde ordiniert worden. Ich bin ganz verwirrt, was bist du eigentlich? Ich sagte, das ist sehr einfach. Ich bin ein Pfingst-Baptist-Nazarener. Seht, ich bin das alles. Seht, als ich zu den Pfingstleuten kam vor einigen Jahren, der Herr sandte mich zu ihnen, denn dazu hat er mich bestimmt, für seine kranken Kinder zu beten. Und die Denominationskirchen, mit denen ich damals war, sie glaubten nicht an das Gebet für die Kranken, nicht an göttliche Heilung. Für sie war es fremd. Und sie sagte mir, du wirst jetzt ein heilige Rolle. Vielleicht bin ich es auch geworden, ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr froh, wie ich bin. Jemand sagte mir, ich habe den Verstand verloren. Ich sagte, gut, lass mich allein, denn ich bin so zufriedener, wie ich vorher war. Ich fühle so recht gut. Es ist Freude, unaussprechliche Freude. Aber als ich zu den Pfingstleuten kam, dachte ich, dass es nur eine Gruppe unter ihnen gibt. Und dann musste ich ausfinden, dass so viele Gruppen und Zerteilungen waren, wie ich schon erlebt hatte, unter den Baptisten und den anderen. Ich wollte mit keiner Partei ergreifen, sondern unter ihnen allen sein und sagen, wir sind Brüder. Und das ist meine Einstellung seit jeher gewesen. Seht, die große Gemeinde des lebendigen Gottes ist vereinigt im Gebet und in der Verkündigung. Und die vollen Evangeliumsgeschäftsleute, sie haben ihren Organismus gemacht. Sie sind keine Organisation, sondern ein Organismus. Und sie haben alle Gruppen hineinbezogen und gaben mir den Platz. Sie nahmen mich wie unter ihre Fittiche. Und ich bin so froh für diese Gelegenheit, mit ihnen zusammen zu sein. Denn hier kann ich den Glauben allen Gruppen zum Ausdruck bringen. Und das ist für mich etwas Großes. Ich gehöre zu keiner Organisation, aber mit ihnen bin ich. Wo immer ich hingehe, ob in Afrika oder sonst wo, ich war vor kurzem in Südafrika, dort gab uns der Herr eine der größten Versammlungen, die wir je hatten. Es war in Südafrika, wo 30.000 fast nackte Stämme oder Stammesleute ihr Leben dem Herrn geweiht haben. Und am nächsten Tag hat mich Sidney Smith, der Bürgermeister der Stadt, angerufen im Hotel und sagte, schau mal aus deinem Fenster, was vor sich geht. Er sagte, beeile dich, gehe schnell, schau heraus. Und da waren sieben englische Lastwagen vollgeladen mit Krücken und Fahrstühlen und Barren und so weiter, die Menschen, oder auf denen sie gelegen und diese benutzt haben. Und dann wandelten die Geheilten hinterher mit Händen erhoben den Gesang, den wir gerade gesungen haben. Glaube nur, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Ich sagte, o Herr, das ist ein Tag, an den ich zurückdenken werde. Dort hatten wir 3 Tage und mussten wieder weitergehen. Aber in den 3 Tagen ist sehr viel geschehen. Ich weiß nicht, was alles geschehen ist, aber das geschah durch die Wunder, die der Herr getan hat auf der Plattform. Ein Wunder hat es besonders veranlasst. Ein Junge, der so verkrüppelt war und auf allen Vieren ging wie ein Hund, der wurde geheilt auf der Plattform. Und diese Menschen, die damals als Stämme miteinander kämpften, waren nach diesem Gottesdienst im Frieden und haben Hände umeinander geschlungen und haben gesungen, glaube nur. Oh, dieses alte, herrliche Evangelium hat nie die Kraft verloren. Die Auferstehungskraft Jesu Christi wird offenbar. Mir wird es kostbarer, Tag für Tag. Nun, wenn ihr heute hier seid als Geschäftsleute oder wer immer ihr seid, lasst mich euch sagen, weiht euer Leben dem Herrn. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ganz gleich, zu welcher Gemeinde ihr gehören mögt. Hier, dieser Organismus hat den Titel volle Evangeliumsgeschäftsleute. Ob ihr Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Priester, Katholiken, wer immer ihr seid. Jakob war es, der eine Quelle gegraben hat, einen Brunnen. Und dann haben die Philister ihn weggetrieben und er hat einen zweiten gegraben. Er wurde wieder weggejagt und er grub noch einen und er sagt, es ist Raum für uns alle. Seht, wir werden froh sein, euch hier zu haben, hier in Tucson oder wo immer es sein mag, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Vergesst nicht die Versammlung in Phoenix. Ich weiß, dass wir hier nicht Reklame zu machen haben von der Plattform, denn das ist nicht statthaft, aber es sind ja die gleichen Versammlungen. Ich werde dort in Phoenix 4 Tage predigen und für die Kranken beten. Sie geben jetzt die Daten. 4 Tage werden wir dort die Versammlungen haben. Und wir erwarten, dass Gott segnen wird für euch aus Tucson. Am nächsten Sonntagabend werde ich in der Assemblies of God Gemeinde bei Bruder Arnold Max beten und sprechen. Für die Kranken beten und predigen. Nun, mögen die Segnungen Gottes auf euch allen ruhen, wenn ihr die Bibel mit aufschlagen wollt. Ich möchte mich beeilen, zum Wort zu kommen und euch nicht zu lange aufhalten. Ich möchte aus dem Römer, dem 8. Kapitel, Römer Kapitel 8. Wir beginnen mit dem 28. Vers bis 32 lesen. Römer 8 von 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, nämlich denen, welche nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Was folgt nun hieraus? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Möge der Herr den Segen zu dem Lesen seines Wortes hinzutun. Ich möchte über das Thema sprechen, über das Thema der Vergebung. Hier sagt die Bibel, dass uns alles in Christus Jesus geschenkt wurde. Wir können nicht über alles sprechen, aber eines möchten wir hervorheben, und das ist die Vergebung, die wir empfangen haben. Das ist ein herrliches Wort, Vergebung empfangen zu haben. Denn wir alle sind schuldig, wir alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. Gott hat uns in seinem Sohne vergeben von unserer Schuld und Sünde. Und diese Vergebung erinnert mich an eine Geschichte, die ich gelesen habe, während dem Kriege in der Revolution. Es war ein Soldat, der etwas getan hat, wo er dann im Gericht als schuldig erfunden wurde. Er hat während der Zeit des Kampfes seinen Posten verlassen und dadurch ist Schaden entstanden und er sollte standrechtlich erschossen werden. Und sein Kollege hat solches Leid darüber empfunden, dass er sich an den Präsidenten Lincoln wandte. Und Lincoln war ein christlicher, feiner Mann. Und er fiel auf sein Angesicht und sagte: Mr. Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten, netter Herr, ich bitte um Barmherzigkeit von Gott. Ich weiß, du bist ein Christ und hast ein sanftmütiges Herz und erbarmst dich derer, die in Schuld geraten sind. Mein Freund hätte auf dem Posten bleiben müssen, aber als die Geschosse feuerten und die Kanonen zu hören waren, fürchtete er sich und ist weggerannt. Und er sagte: Mr. Lincoln, das hat er nicht gewollt, das hat er nicht vorgehabt, aber nun muss er sterben, standrechtlich erschossen werden. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass er gerettet wird, dass du das entscheidest und unterschreibst. Mr. Lincoln hat nicht lange nachgedacht, nahm einen Zettel und schrieb: Ich, Abraham Lincoln, verzeihe diesem Mann, er soll nicht sterben. Unterschrieb Abraham Lincoln. Und der Mann, der zu ihm gekommen war, segnete ihn und ging zu seinem Kollegen in die Gefängniszelle und sagte: Ich habe deine Vergebung hier. Nahm den Zettel heraus und der Mann sagt: Treibe keinen Spott mit mir, ich muss sterben. Er sagt: Ich glaube nicht, was du mir hier erzählst. Jeder kann unterschreiben, Abraham Lincoln, und das da draufsetzen. Aber er sagte: Das ist des Präsidenten Unterschrift. Du bist frei, dir ist vergeben. Er lehnte ab und sagte: Das kann nicht stimmen. Und er wurde später standrechtlich erschossen. Und das geschah schon am nächsten Tag. Dann kam die Gerichtsverhandlung abermals, weil oder weshalb dieser Mann, dem der Präsident verziehen hatte, erschossen wurde. Und das war die Entscheidung. Eine Vergebung ist keine Vergebung, es sei denn, sie wird als Vergebung angenommen. Heute habe ich vorgelesen, Gott hat uns alles gegeben, Vergebung und alles, was wir benötigen, aber angenommen werden. Nur zu lesen bedeutet noch nicht, dass ihr Vergebung empfangen habt. Ihr müsst es als eure Vergebung annehmen. Amen. Denn Gott hat seinen Sohn an eurer Stadt sterben lassen. Und ihr nehmt es an. Ihr seid befreit von der Schuld, von der Sünde. Seht, es ist eine Vergebung Gottes an euch. Nicht nur, dass ihr es psychologisch aufnehmt oder durch eine Lehre oder irgendein Gefühl habt, dass ihr meint, etwas Rechtes getan zu haben oder irgendein Glaubensbekenntnis gelernt. Nein, es ist eine Freisetzung von der Schuld. Ein Befreien von der Schuld. Es ist keine Schuld mehr übrig. Die Bibel sagt, wir sind gerechtfertigt und es ist keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wenn nun die Befreiung von der Sünde, von der Schuld geschehen ist, dann ist weder im Mann noch in der Frau noch irgendjemand ein Verlangen nach der Sünde. Ihr seid neue Geschöpfe geworden in Jesus Christus. Ihr habt euer Augenmerk auf Jesus Christus gelenkt, wo er zu Rechten der Majestät Gottes sitzt. Seht, ihr seid frei. Kein Priester braucht es ihm sagen, kein Prediger. Er weiß innerlich tief im Herzen, dass er die Vergebung als Gabe Gottes angenommen hat, die Gott sandte durch Jesus Christus. Welch ein Gefühl ist es, von der Sünde frei zu sein. Mir wurde gesagt, als damals die Proklamation unterschrieben wurde, dass die Sklavenzeit vorüber ist in Amerika, und an dem Morgen mit Sonnenaufgang sollte an dem bestimmten Datum die Zeit der Sklaverei in Amerika vorüber sein. Und in dem Artikel las ich, dass Menschen auf die höchsten Berge gestiegen sind, um den Sonnenaufgang am schnellsten erleben zu können, um ihre Freiheit zu sehen und dafür zu danken. Sie warteten auf diesen Tag, damit sie wissen, dann sind wir frei. Und es sagte in dieser Proklamation, dass sie an dem und dem Tage mit Sonnenaufgang frei sind. Und sie sind auf die höchsten Berge gestiegen, um den Sonnenaufgang des bestimmten Tages zu erleben. Oh, wenn die Sünder, wenn wir nur so bemüht sein würden, in die Gegenwart Gottes zu kommen, um den Sonnenaufgang mitzuerleben, um die Vergebung zu empfangen. Sie, es heißt dort, junge Männer sind bis an die Spitze des Berges hinaufgegangen. Und dort oben sahen sie die Sonne zuerst. Sie schrien zu den anderen herunter: Wir sind frei, wir sind frei. Die Sonne kommt hervor. Seht, Menschen sind in die Sünde verkauft, ihr unterworfen. Aber der Sohn Gottes ist auferstanden von den Toten zu unserer Rechtfertigung. Wir sollten es über die ganze Nation schreien. Wir sind frei von Sünde und Schuld. Uns ist Vergebung zuteil geworden durch Golgatha. Es gibt nichts Größeres, das der Menschheit gegeben werden könnte. Menschen haben gesündigt im Garten Eden, sind über die große Kluft hinweggestiegen und waren getrennt von dem Ewigen. Menschen waren zunächst ewig mit Gott, hatten keine Krankheit, kein Leid, keinen Tod. Menschen sind nicht gemacht zu sterben. Und die Hölle ist nicht für Menschen geschaffen. Die Hölle war geschaffen für den Teufel und seine Engel, nicht für die Menschen. Denn sie sind geschaffen worden, um Söhne und Töchter Gottes zu sein. Aber als Menschen gesündigt haben und über diese Linie Gottes, die zwischen Recht und Unrecht steht, haben sie sich von Gott getrennt und hatten keine Möglichkeit, zurückzukommen. Die Menschheit war vollkommen verloren. Sie konnten wegen der Sünde nicht zurückkommen. Aber Gott, reich an Barmherzigkeit, hat ein stellvertretendes Opfer gehabt. Denn es hieß, an dem Tage, an dem ihr esset, werdet ihr sterben. Seht, Gottes Heiligkeit hat es erforderlich gemacht, um seines Wortes willen, und er muss sein Wort halten, um ein stellvertretendes Opfer zu haben. Gott hat seine Liebe der Menschheit geoffenbart. Sie waren von ihm geschieden, denn er hatte Gemeinschaft mit seinen Kindern. Es war ein herzzerbrechender Zustand während der ganzen Zeit. Aber sein Wort sagte, welches Tages ihr davon esset, werdet ihr des Todes sterben. Seht, wir können uns darauf verlassen. Was immer Gott in seinem Worte sagt, ist wahr. Gott kann sein Wort nicht zurücknehmen. Er ist unendlich, er ist ewig. Seine erste Entscheidung ist eine ewige Entscheidung. Er braucht sie nie zurückzunehmen und er kann nicht dazulernen. Er ist vollkommen von Anfang an. Was Gott sagt, ist vollkommen und es kann nicht geändert werden. Es ist eine vollkommene Entscheidung. So wie Gott handelt oder umgeht mit den Seinen, so muss er immer dabei bleiben, wie er es je getan hat. Wenn er den Menschen einen Weg der Rettung gebahnt hat, wie er es am Anfang tat, so muss es bleiben während der ganzen Zeit. Wenn Gott den Kranken die Heilung aufgrund des Glaubens verheißen hat, dann muss es immer so bleiben. Er kann es nicht zurücknehmen. Er muss derselbe bleiben. Nun, Gott hat das stellvertretende Opfer angenommen für die Menschen im Garten Eden. Und damals wurde ein Opfer für sie dargebracht. Blut wurde vergossen durch das Tier oder des Tieres, das dargebracht wurde. Es gibt keine andere Möglichkeit, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, als durch das vergossene Blut des Lammes Gottes. Nur auf diesem Wege nimmt er seine Kinder zurück. Es gibt keinen anderen Preis, es gibt nichts anderes. Gottes erste Entscheidung ist richtig und ist ewig und wahr. Gott kann nicht lügen, er kann sein Wort nicht zurücknehmen. Seht, damals war es Gottes einzige Weise und Möglichkeit, Gemeinschaft mit den Menschen zu bekommen, war durch das Opferlamm, das geschlachtet wurde, durch das Blut, das vergossen wurde. Wenn wir jetzt hier natürlich sterben, das bedeutet nicht, dass wir tot sind, sondern Jesus sagte, wer da lebt und an mich glaubet, wird nimmermehr sterben. Seht, dieser Tod, von dem die Rede ist, bedeutet getrennt sein von Gott. Seht, hier ist es ein physischer Tod. Seht, aber irgendwo leben wir weiter. Wir gehen nur von hier in eine andere Dimension hinein. Es ist aber nicht tot, wie manche es meinen, dass gar nichts mehr weiterlebt. Wisst ihr, als die Tochter des Jairus gestorben war und Jesus sagte, sie ist nicht tot, sondern sie schläft nur. Sie wussten, sie ist tot. Seht, aber Jesus sagte, sie schläft. Und ich gehe hin, sie aufzuwecken. Und sie kam zum Leben zurück. Nun, von Adam bis jetzt haben die Menschen versucht, ihren eigenen Ersatz zu schaffen. Sie haben ihr Bestes versucht. Sie wollen es besser können wie Gott. Das ist in den Menschen. Menschen versuchen sich immer selber zu helfen und etwas anders zu machen. Sie möchten ihre eigenen Ideen in den Plan Gottes hineinlegen. Und deshalb sind wir so zerteilt heute. Das christliche Volk in der Welt ist so zertrennt durch Barrieren verschiedener Art. Warum? Das ist, weil Menschen ihre eigenen Ideen in den Plan Gottes hineingetan haben. Seht, aber Gott hat einen Plan. Und schon am Anfang im Garten Eden wurden die Gedanken der Menschen zum Ausdruck gebracht. Adam hat sich selber und seine Frau Feigenschürzen gemacht oder sich bedeckt mit Feigenblättern. Seht, sie haben alles versucht durch die ganze Zivilisation. Sie haben immer etwas versucht, aber es bleibt dabei, Gott nimmt die Seine nur an, aufgrund des vergossenen Blutes am Kreuzestamm auf Golgatha. Schulung hat versagt. Je mehr wir geschult werden, umso weiter entfernen wir uns voreinander. Seht, wir haben versucht, jeder auf seine Art, aber nichts hat geklappt, die Gemeinschaft ist zerbrochen worden. Nur Verwirrung ist entstanden und was immer noch da ist. Seht, aber der Plan Gottes bleibt immer noch. Unter dem vergossenen Blute begegnet uns Gott. Dieses Blut muss angewandt werden. Schon damals in der Zeit Israels, als sie ein Lamm schlachten mussten und die Türpfosten anstreichen, seht, Gott hatte es gefordert, dass dieses Zeichen angebracht wird an der Tür. Ganz gleich, was die Menschen dachten, hier war der Befehl Gottes. Ob sie Israeliten, ob sie beschnitten, ob sie an Jehova glaubten, das alles hat nicht den Ersatz dafür geleistet, denn hier war der Befehl. Das Blut muss an die Türpfosten gestrichen sein. Deshalb glaube ich heute, dass jeder Christ die Kraft des Blutes Jesu Christi erleben muss, um gereinigt zu werden. Ganz gleich, was er sonst noch hat. Seht, Es muss da sein, wie damals bei Israel. Das Blut war sichtbar, ganz gleich wie religiös das Haus, das Volk war. Und wie sie ihre Kinder erzogen haben. Und wie sie den Gottesdiensten beiwohnten und all die Dinge getan haben, die Gott forderte. In der letzten Stunde, wo es um Tod und Leben ging, musste das Blut an die Türpfosten gestrichen werden. Und das Blut zeigte, dass ein unschuldiges Opfer stellvertretend das Leben gelassen hat. Und das Blut wurde dort angestrichen als Zeichen an der Tür, dass dieses Haus sicher ist unter dem vergossenen Blut. Das war ein Typ, ein Sinnbild. Seht hier, in diesen letzten Tagen kommen wir zu der Stunde, wo Gott sein Volk befreit. Das glaube ich. Und so gewiss wie das Blut dort als Gedächtnis angestrichen wurde, so muss das Zeichen heute da sein und ist erforderlich. Nun, sie konnte nicht das Blut des Herrn Jesus irgendwo anstreichen. Nein, nein. Damals im Alten Testament war es das Blut eines Lammes, das da angestrichen wurde an die Türpfosten. Aber das Leben, das in diesem Lamm war, konnte nicht auf den Menschen zurückkommen, denn das Tier hat keine Seele. Deshalb konnte das Leben nicht auf den kommen, der zur Anbetung kam. Jetzt aber, als das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, auf Golgatha vergossen wurde, und durch das Blut sind wir erlöst und das Leben ist Gott selber, das wiederkommt durch den Heiligen Geist auf den Gläubigen in diesen letzten Tagen. Und wenn Gott das sieht, wird er vorüberziehen. Ob Mann oder Frau, ihr müsst den Tod Jesu Christi stellvertretend für euch annehmen. Und der Heilige Geist legt Zeugnis ab. Ihr müsst sagen, ich hab's angenommen und lebt noch in der Welt und tut, was die Welt tut. Dann habt ihr keinen Beweis, dass es geschehen ist. Der Beweis des Heiligen Geistes muss in eurem Leben offenbar werden. Das ist ein Muss für jeden Mann, für jede Frau in dieser letzten Zeit als ein Zeichen. Jesus hat's gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, es wird jemand geboren aus Wasser und Geist, sonst wird er das Reich Gottes nicht sehen. Seht, es ist Gottes Programm, sein Blut. Das Blut war es im Alten Testament, das Blut im Neuen Testament. Im Alten Testament das Blut von Tieren, ein Sinnbild auf das Blut des Lammes, das vergossen würde. Aber der Anbeter ging weg mit demselben Schuldgefühl, mit dem er kam. Aber jetzt, wenn der Anbeter von der Sünde gereinigt und befreit ist, hat er kein Verlangen, kein Begehren zur Sünde. Er ist vom Tode ins Leben hinübergekommen, ist eine neue Schöpfung in Jesus Christus geworden, hat das ewige Leben, der Geist Gottes ruht auf ihm und das Leben Jesu Christi wird offenbar. Und die Bibel sagt, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gott wartet auf die Stunde, wo die Gemeinde in diesen Stand hineinkommt, ganz gleich, wer ihr sein mögt, zu welcher Gemeinde ihr gehört haben mögt. Dieses Zeichen des Todes Jesu Christi und seiner Auferstehung muss offenbar werden. Er sagte, eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, ich werde mit euch sein und mich euch offenbaren, bis an das Ende der Welt. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Oft komme ich zu Christen, sie sagen, wir sind Christen, meinen sogar geheiligt zu sein, fürchten sich ein Amen zu sagen, sie fürchten sich die Psalmen, die Gesänge Zions zu singen. Ich möchte unter Menschen sein, die sich des Evangeliums Jesu Christi nicht schämen. Nein, etwas ist mit ihnen geschehen. Es bedeutet ihnen mehr als dieses Leben. Es ist ja ewiges Leben, denn sie haben das, was Gott an ihrer Stadt gegeben hat, angenommen. Ich habe für irgendjemand gebeten vor dem Gottesdienst und es haben einige gebeten und dann wurde gesungen. Dann hörte ich das Klatschen der Hände und Manche sah ich sogar, dass sie hin und her gelaufen sind und sich in einem Rhythmus bewegten. Ich war kritisch dagegen im Anfang, als ich das vor vielen Jahren in den Pfingstgemeinden sah. Ich dachte, das ist doch Unsinn. Aber dann habe ich die Bibel gelesen und fand aus, wenn im Geiste getanzt wird, ist etwas geschehen. Der Teufel hat es mit Rock und Roll und mit allem imitiert und kopiert. Aber immer, wenn Gott einen Sieg gegeben hat, hat das Volk Gottes getanzt. Damals, als der Sieg über Goliath gegeben wurde, dann begegneten die Israeliten dem David und sie bejubelten den Sieg. Als das Volk Israel durch das Rote Meer gingen und auf der anderen Seite des Ufers hat Miriam die Zimbel genommen und ist im Reigentanz dahingegangen und alle anderen tanzten mit im Geiste. Das war eine echte Pfingstversammlung, sonst habe ich noch keine gesehen. Aber die Schuld bei mir war, ich hatte nicht genug Sieg. Wenn ihr den Sieg Gottes habt und der Beweis Jesu Christi in euch offenbar geworden ist, dann könnt ihr singen, wie die Psalmisten in der Bibel. Als der Psalmist damals, ihr wisst, David, als er die Tochter Sauls genommen hatte zur Frau, sie war ja ein bisschen stolz und meinte, alle Dinge müssten ordnungsgemäß zugehen. Aber sie erkannte nicht, dass die Feuersäule mit dem Volke Israel war, dass Gott David Sieg gegeben hat und er hatte Grund zum Loben und Preisen. Und dann kam David zurück mit der Bundeslade des Herrn und vor der Bundeslade tanzte David und sang die Preise zu Gott. Und die Tochter Sauls, sie war irgendwie berührt davon und dachte, der König hat sich ungebührlich benommen. Und David hat wohl gesagt, wenn du das nicht magst, dann gib jetzt mal Acht. Und er wird neu angefangen haben, im Geiste zu frohlocken und dem Herrn zu danken. Die anderen, sie waren nicht damit einverstanden, aber sie standen unter dem Fluch. Ich sage euch, wenn das Leben Jesu Christi in der Gemeinde offenbar wird und es gibt nur einen Punkt der Gemeinschaft, das ist unter dem Blute. Durch Denominationen sind wir getrennt worden, aber und auch so unter dem Pfingsten. Aber das Original Pfingsten ist unser Muster. Niemand kann es anders sagen, als dass die Gemeinde zu Pfingsten eingeführt und begonnen ist. Seht, und durch die ganze Bibel hindurch, wenn der Heilige Geist über Menschen kam in der Bibel, geschah etwas. Lasst mich dieses sagen. Ich war ja in den Heidenländern und dort habe ich gesehen, dass Neger unter den Hottentotten, dass sie da standen und ich sprach durch Übersetzer. Viele haben den Namen Jesu Christi noch nie gehört. Und dann habe ich ihnen das Wort Gottes gebracht. Und ich sag euch, als ich für sie betete um die Geistestaufe, mit ihnen geschah das Gleiche unter der Kraft des allmächtigen Gottes, wie mit euch hier. Ob ihr schwarz, weiß, rot seid, spielt keine Rolle. Dasselbe geschieht, wo immer der Geist herniederfällt. Seht, wir wissen, es gab den Nebukadnezar, es gab andere, die standen auf der anderen Seite. Aber es gab diejenigen, die unter dem Blute standen, die die rechte Entscheidung getroffen haben und wussten, etwas Unschuldiges ist für sie als Schuldige gestorben. Es ist heute noch so. Seht Hiob und andere. Hiob ist wohl das älteste Buch der Bibel. Und obwohl alles dem Mann widerfahren war, dennoch stand er standhaft da. Er wusste, er hatte getan, was Gott Jehova von ihm forderte. Abraham tat das Gleiche, viele anderen. Israel, seht, Israel konnte nur Gemeinschaft haben unter dem vergossenen Blute. Seht, die Menschen wollten damals in Jerusalem anbeten. Seht, aber das Opfer wurde dargebracht. Seht, immer war das Blut vergossen worden. Heute haben wir so viel Schulung in dieser Nation und überall. Es ist hochkultiviert, so sieht es aus. Wir haben all die wissenschaftlichen Errungenschaften und was immer so vor sich geht. Sie können die Sachen zum Mond hochschießen und all die Berechnungen, alles das, was sie tun. Wir haben all die Schulungsprogramme jeglicher Art, aber sie haben uns alle weiter von Gott entfernt. Was wir brauchen, eine Ergebung im Herzen, dass die Kraft des allmächtigen Gottes herabkommen kann, dass unser Wille ihm unterordnet wird und er sich offenbart und dann wird erfüllt. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Christus hat's gesagt, geht in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Seht, es ist eine Offenbarung, eine Kundgebung des Heiligen Geistes, dass Gott den Anbeter angenommen hat. Denn dasselbe Leben wird durch den Geist Gottes offenbar. Dasselbe Leben Jesu Christi. Im Alten Testament, die Juden, die das Opfer dargebracht haben am Tage der Versöhnung, sie haben es ja machen müssen und sie konnten sagen, hier ist das Opfer, das Gott fordert. Und vielleicht das eine war ein Lamm, das jemand hingenommen hat, dass der Priester es opfern sollte. Und er geht hin zu dem Ort der Anbetung. Er weiß, ich bin ein Sünder. Und jetzt legt er seine Hände auf das Opfer. Und somit identifiziert er sich mit seinem Opfer. Und dann, wenn die Gurgel durchgeschnitten wurde, und das Leben, das Blut kam heraus. Er fühlt noch, wie die Schmerzen über dieses Tier kommen. Das Blut strömt hervor und er erkennt, dass dieses Tier seinen Platz einnimmt. Und dann geht er zurück gerechtfertigt, weil er getan hat, was Jehova von ihm forderte. So ist es mit uns heute. Es ist nicht eine Unterschrift oder sagen, ja, ich komme zur Sonntagsschule, ich komme zum Gottesdienst. Es ist nicht das Versprechen, so und so viel Geld zur Unterstützung zu geben. Nein, es ist, dass ihr eure Hände auf das Opfer Gottes legt, dass ihr die Vergebung empfängt, dass ihr wisst, Jesus Christus hat in seinem Fleische eure Schuld und Sünde auf sich genommen. Er ist euer Opfer. Er ist gestorben, er ist auferstanden. Ihr seid mit ihm gestorben, mit ihm begraben durch die Taufe, mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Wenn ihr das mit Aufrichtigkeit erlebt habt und getan, was Jehova forderte, seht, die Juden hätten gerechtfertigt sein können, denn sie taten, was Jehova gefordert hat. Seht, das hatte er gefordert. Aber dann wurde das zu einer Familientradition. Es kam der Tag der Versöhnung und die Juden hatten ja schon getan, was recht war nach außen, aber ihre Herzen waren nicht mehr bei der Sache. Es wurde eine Tradition. Die Aufrichtigkeit, die Hingebung war nicht da. Sie zogen noch am Versöhnungstage hinauf als ganze Familie und meinten, jeder tut's, wir müssen es auch tun. Da ist auch unser Christentum hingekommen. Da sind die Pfingstbewegungen hingekommen. Es ist eine Tradition geworden. Seht, wir identifizieren uns nicht mit unserem Opfer, nämlich, dass wir gestorben sind mit unserem Opfer. Wir sagen, wir sind Christen, weil wir einer Gemeinde angehören. Das bedeutet gar nichts. Ich sage euch, ihr müsst identifiziert sein. Ihr müsst eure Hände hingelegt haben auf das Opfer. Und der Geist Christi in euch ist und ihr in Christus seid, bis ihr volle Söhne und Töchter Gottes seid. Aber wo ist die Aufrichtigkeit, die Hingebung? Heute ist ein Ritual geworden, wie es damals war, dass Menschen meinen, sie sind Christen. Seht, ich habe vor kurzem eine junge Dame in der Gebetsreihe gefragt, bist du Christin? Sie sagt, ich möchte wissen lassen, ich bin Amerikanerin, als ob das etwas mit Christ zu tun hätte. Ist schön, Amerikaner zu sein, aber ihr müsst wiedergeboren sein, um Christ zu sein. Eine andere Frau fragte ich, bist du Christ? Sie war so bestürzt, sie sagte, ich möchte wissen lassen, ich zünde jeden Abend eine Kerze an. Ob das etwas mit Christus zu tun hätte. Aber wenn Christus und sein Leben in euch ist, dann seid ihr mit ihm identifiziert. Christus in euch. Es ist nicht eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, sondern das Echte, das Wahre. Sie, wenn wir dann zu den Heilungsgottesdiensten kommen, wenn ihr seht, in der Gebetsreihe, bei der Unterscheidung, wie oft sage ich den Menschen, tut Buße. Seht, wo sind unsere Gebete? Es ist Tradition geworden. Wir knien abends nieder und sagen, Herr, segne den und den, segne den und den, hilf dem John, das und das zu tun. Dann macht ihr Gott zu einem Laufburschen. Ihr gebt ihm nur Aufträge, die er ausführen soll. Gott tue das und Gott tue das und das ist doch nicht, wie Jesus uns beten lehrte. Er sagte, wenn ihr beten wollt, dann tut's. Unser Vater, der du bist im Himmel, dein Wille geschehe, geheiligt wird dein Name und dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auf Erden. Aber wir meinen, Gott sagen zu müssen, was er tun soll. Deshalb ist die Gemeinde abgekühlt und die große Erweckung, die durch das Land gekommen ist, wodurch Millionen hinzukamen, sind. Jetzt haben sie sogenannte Erfahrungen als Traditionen, anstatt dass eine göttliche Reue über sie kommt, dass in euch etwas Neues, ein neues Leben, eine Demut geschaffen wird, dass ihr nicht eher ruhen könnt, bis Gott sich geoffenbart hat. Nicht der Beitritt zu einer Glaubensrichtung, sondern das Leben Jesu Christi in euch, das drängt euch, dahin zu gehen, wo Gott redet und segnet. Ich habe gestern mit einem jungen Mann gesprochen und ich wurde daran erinnert, als ich noch Wildwächter war in Indiana. Dort sind so viele Quellen, natürliche Quellen und besonders eine, die ich mochte. Das Wasser sprudelt so frisch und kostbar heraus. Und ich blieb da stehen wie Mose vor dem brennenden Busch und sprach, du Quelle, was macht dich so froh? Du sprudelst so lieblich jedes Mal, ob im Sommer, ob im Winter, im Frühjahr, im Herbst, wann ich hier vorbeikomme, du sprudelst, bist du so froh, weil das Wild aus dir trinkt, weil die Hasen und die Hirsche und all das Wild kommt und aus die Quelle, wenn sie hätte sprechen können, hätte sie gesagt, nein, das nicht. Ich fragte, bist du froh, weil ich hier trinke? Nein, würde die Quelle sagen. Ihr könnt ruhig alle trinken, aber warum sprudelst du so fröhlich? Du kommst einfach hervor. Wenn die Quelle sprechen könnte, würde sie sagen, nicht ich bin es. Hinter mir, da ist etwas, das drängt mich heraus. Da ist eine Kraft, die das Wasser hinausdrängt. So ist es, wie Jesus sagte. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird zu einer Quelle werden und in das ewige Leben hinübersprudeln. Es ist etwas in dem Anbeter geschehen. Es sprudelt heraus. Das Leben Gottes ist in ihm. Aber jetzt ist es alles eine Tradition. Und das Volk Israel hat nach außen die Gebote beobachtet, aber der Prophet Jesaja, er wurde von Gott zu ihnen gesandt, mit dem So spricht der Herr. Und ihr könnt es nachlesen, Gott hat immer seine Hände auf jemand legen können, der nicht Furcht hatte, die Dinge auszusprechen. Wenn ihr von Jesaja lesen wollt, beginnend mit dem ersten Kapitel, und Gott hat ihnen sagen lassen, dass ihre Opfer Gott nicht wohlgefällig sind, sondern ein übler Geruch vor ihm sind. All die Opfer, die sie dargebracht haben, obwohl es von ihm geboten war, sie darzubringen, aber weil sie eine Tradition daraus gemacht haben und mit ihrem Herzen nicht dabei waren, und so haben wir es mit dem Worte Gottes gemacht. Sehen, wir haben eine Tradition gemacht, ein Ritual. Aber wir müssen kommen und wissen, es ist so, spricht der Herr. Gott hat verheißen, Gott steht zu seinem Wort. Er ist größer wie seine Verheißung. Er ist treu, wie Abraham sagte, um das zu tun, was er verheißen hat. Er ist mehr als imstande, sein Wort zu halten. Jesaja hat ihnen das alles sagen müssen. Sie haben es getan ohne Aufrichtigkeit. Sie taten nur, weil andere es taten und weil Jehova es forderte. Und die Mütter taten es und die Großmütter haben schon getan. Heute tun wir dasselbe. Man sagt heute, mein Vater war schon, mein Großvater war Presbyterian oder mein Vater war Baptist und ich bin Baptist und mein Vater war Pfingstler, ich bin Pfingstler. Aber das ist es doch gar nicht. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir erkennen müssen, dass wir geschieden sind, geschieden, getrennt von Gott. Und dass wir kommen müssen auf der Grundlage des vergossenen Blutes Jesu Christi, um die Verbindung, ob Methodist, ob Baptist, ob Lutheraner, wer ihr sein mögt, auf diesem Boden müssen wir uns begegnen und hier müssen wir dem Herrn begegnen. Seht, hier ist die einzige gemeinsame Grundlage auf Jesus Christus. Bis die Gemeinde zurückkommt von allen Traditionen und zu dem Worte Gottes zurückkehrt und wiedergeboren werden zu dem im Reiche Gottes und nicht ein Beitritt, dann wird die Gemeinschaft innig und herzlich sein. Und der Geist des Herrn wird über die Erde kommen, wie die Wellen des Meeres das Meer bedecken. Wenn Menschen ihre Unterschiede vergessen können und in Gemeinschaft zusammenkommen unter dem Blut, ihr könnt nicht unter den Baptistentraditionen, Methodistentraditionen oder Pfingsttraditionen zusammenkommen. Aber wir alle können uns begegnen und Gemeinschaft haben durch das Blut Jesu Christi, des Lammes Gottes. Das ist Gottes Originalplan. Da ist die Vergebung, da ist der Friede. Seht, nicht Baptist, nicht dies oder jenes an Traditionen, sondern dort am Kreuze, wo das Blut Jesu Christi geflossen ist, dort, wo wir in Jesus Christus gestorben und neu geschaffen wurden, ganz gleich, aus welcher Gemeinde ihr kommt, dann sind wir Brüder und das ist Gottes Weg für uns. Alles andere ist von Menschen gemacht. Aber Gottes Originalplan der Vergebung ist unter dem Blute Jesu Christi. Das ist Gottes Plan, es zu tun. Aber ihre Traditionen in jener Zeit, sie standen ihnen im Wege. Sie haben das Wort Gottes außer Kraft gesetzt. Seht, sie hatten keinen Glauben. Und sie brachten ihre Opfer ohne Glauben, ohne Hingabe. Nun lasst uns die Frage stellen. Ist das nicht heute ähnlich? Wir möchten es nicht sagen, aber wir müssen der Realität irgendwie begegnen. Etwas stimmt nicht. Diese Gemeinde soll 1 Million Meilen weiter sein. Jesus wartet auf seine Gemeinde, dass sie zubereitet wird. Seine Braut hat sich zubereitet. Wir haben die gesamte Ausstattung empfangen. Der Heilige Geist ist hier. Gott ist hier, die Kraft Gottes ist hier, die Kranke zu heilen, dass alle Dinge geschehen können, die Jesus Christus getan hat. Und ich habe es geschehen sehen durch die Kraft des Heiligen Geistes im Namen Jesu Christi. Gott wartet, dass sie von allen Traditionen wegkommen und Jesus Christus sich offenbaren kann in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, was immer, wer immer wir sein, lasst sie alle kommen und das Wasser des Lebens freinehmen. Ich glaube es mit allem, was in mir ist. Gott hat den Heiligen Geist herabgesandt, dass es geschehen kann. Aber wir haben unsere Rituale ohne Aufrichtigkeit. Wir meinen, es ist unsere Tradition. Und dann gehen wir ohne Aufrichtigkeit, ohne Ehrlichkeit. Ich habe gehört, in einer der Versammlungen, als einer der Brüder in Kalifornien sprach, dort kamen so viele Menschen und besonders auch Jugendliche. Ich habe den Bruder geschätzt für den Stand, den er eingenommen hat, was dort geschehen war. Sicher, das muss man schätzen. Aber als die Menschen zum Altarruf folgten und kamen, einige haben Kaugummi gekaut und andere haben sich angestoßen, andere haben gelacht. Ist das die Art und Weise, einem Altarruf zu folgen? Ihr müsst kommen, vom Heiligen Geist ergriffen, überzeugt. Wir brauchen eine Heilige Geistversammlung nach dem Muster von Pfingsten. Ein Bekenntnis der Sünde, eine Überzeugung durch den Heiligen Geist. Nicht Versprechen, die wir dem Herrn geben, sondern ein Erlebnis, das wir machen. Sehen, Ihr kommt einfach und sagt, ja, Herr, ich will dir besser, ich will dies, ich will das. Kommt unter das Blut Jesu Christi, unter die Versöhnung. Und es muss Aufrichtigkeit da sein. Gott fordert solche Aufrichtigkeit. Denn er hat seinen eingeborenen Sohn dahingegeben. Wie werden wir davon kommen? Nur mit ein bisschen anstoßen und sich einer Gemeinde anschließen und sagen, hier bin ich als Mitglied. Das ist nicht Gottes Forderung. Nein, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten und werden Garben einbringen. Das brauchen wir heute. Menschen, die Garben einbringen unter Tränen. Sie, ich habe euch schon gesagt, von der Versammlung, die wir dort mit Billy Graham hatten. Und er sagte, hier ist der Maßstab. Er sagte, ich gehe in eine Stadt und ich habe eine Erweckung. 30.000 bekehren sich. Und wenn ich dann nach einigen Jahren zurückkomme, dann finde ich keine 20 oder 30 mehr. Und wenn Paulus in eine Stadt ging und sich einer bekehrte, dann hat er 30 oder 40 von diesem einen. Und Billy Graham sagte, das ist die Schuld der faulen Prediger. Ich habe ihn geschätzt für seinen Mut, dass er seine Predigerbrüder so tadelte. Aber ich wollte ihn fragen, hör mal, welcher Prediger war da, der dem, den Paulus zurückgelassen hat, weiterführen konnte und sich um ihn kümmern? Paulus nahm ihn aus der Welt heraus und er bekehrte sich und wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und das Feuer Gottes kam über ihn. Und wo er ging, da hat er gepredigt, denn das Feuer Gottes brannte in seinem Herzen. Heute brauchen wir dieselbe Kraft des Heiligen Geistes, um dass Männer und Frauen ausgehen, um Seelen zu retten. Es kommt mir die Geschichte, als ein junger Mann zu einem Mann, der eine Bar besaß, hineinging und sagte, hör mal, dein Schild ist runtergefallen, geh mal raus und schau's dir an. Und dieser Mann sagt, das kann nicht sein. Und er geht hinaus, hat sich die Schürze eben abgetan und er sagt, hör mal, du hast dich wohl getäuscht, das Zeichen ist ja noch dort oben, das Schild. Nein, sagt er, du hast nicht auf das richtige Schild geschaut. Schau mal hier, der Betrunkene dort im Straßenrand, der ist nur reingegangen, weil du das Zeichen oben angebracht hast. Jetzt liegt er dort. Siehst du, was du gemacht hast? Oh, aber wenn wir jetzt Menschen sehen, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes die Pfingstkraft empfangen, dann geschehen Wunder und Zeichen und erst dann sind die Menschen gerettet, wenn sie hineingetauft wurden. Nicht durch den Beitritt einer Gemeinde. Aber wo ist die Aufrichtigkeit? Wo ist das Leidtragen und die Sünde? Wem tut es noch leid? Seht, sie beten natürlich, aber sind kraftlos. Sie gaben ihre Opfer dar. Sie brachten die Dinge alle dem Gesetz entsprechend dar. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Was in den letzten Tagen geschehen wird? Im Timotheusbrief steht es geschrieben, dass die Menschen hochmütig sein werden, prahlerisch, das Vergnügen mehr lieben als sich. Und sie werden die ablehnen, die gut sind. Sie haben eine Form der Gottseligkeit. Aber sie verleugnen die Kraft. Von solchen wendet euch ab. Denn das ist das Schwert, das durchdringt und scheidet. Aber da sind, wie es geschrieben steht, sie führen die Weiblein gefangen. Seht, aber wenn die Bibel sagt, dass die Gemeinde in dieselbe Sache hineinkommt, wie es im Alten Testament in der Tradition war. Wir sehen es wieder, eine Religion als Tradition. Oh, ihr sagt, das betrifft den Kommunismus. Nein, nein, sie haben eine Form der Gottseligkeit. Sie gehen zur Gemeinde, sie gehören zur Kirche und sie tun alles, aber sie leben nicht danach. In ihrem Seele ist kein Feuer. Sie sind nicht an jemand anderes interessiert. Sie lassen alles sterben. Sie meinen, wir sind gerettet, das genügt. Das ist doch kein echtes Christentum. Das echte Christentum geht den Verlorenen nach. Geht, sucht die Verlorenen, tut etwas. Aber wir stehen, falten unsere Hände und sagen, ja, wir sind gerettet. Und wir sehen Menschen, Männer und Frauen sterben um uns herum. Und wir tun nichts. Und dann sehen wir die Frauen, sie gehen zur Gemeinde, kurz gekleidet, im Gesicht bemalt, auf der Straße mit Zigaretten. Und die Augen bemalt und das ganze Gesicht. Und man weiß nicht, wem sie ähnlich sehen. Seht, und dann gehören sie zu den Gemeinden. Und das nennen sie Christentum. Was würde Paulus tun, wenn er hier wäre? Würde er Frieden halten? Schon morgen früh hätten sie ihn im Gefängnis, weil seine Seele entbrannt wäre, hinauszugehen und es allen Menschen zu sagen. Aber heute gehören wir den Gemeinden an. Unsere Traditionen stinken vor Gott. Es ist nichts mehr Lebendiges in ihnen. Wo ist das so, spricht der Herr? Wo kann Gott sich offenbaren, dass etwas geschieht? Seht, die Denominationen, sie sind gewachsen und sind feiner, wie sie je waren. Seht, aber wir wären besser dran, mit der Gitarre auf einer Straßenversammlung, mit dem wirklichen Pfingstfeuer, das in unserem Herzen brennt, als mit den gepolsterten Sitzen, in denen wir einschlafen im Gottesdienst. Seht, Gott hat eine Vergebung und diese Vergebung ist in Jesus Christus. Schulung und Wissenschaft und alles hat damit nichts zu tun. Unter dem Blute des Lammes Gottes ist die Vergebung und die Versöhnung und die Gemeinschaft. Das ist Gottes vorbereiteter Weg für die Sünde. Nur dort wird Gott uns begegnen. Nehmt die Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Presbyterian, lasst sie alle unter das Blut kommen, dann sind sie Brüder. Da gibt's keinen Streit. Nein, da sehen sie alles gleich. Aber wenn ein Methodist und Baptist streitet über Taufe oder die Trinitätsleute mit den Einheitsleuten, dann stellt sich das Haar ihnen zu Berge. So streiten sie. Aber wenn sie beten, dann ist alles gut. Ja, wie der Liederdichter gesagt, Christus ist das Köstlichste und soll es bleiben, bis ich sterbe. Ja, bis ich ins Grab gelegt werde und nicht mehr sprechen kann hier. Seht, das Blut Jesu Christi macht aus den Methodisten, Lutheraner, wer immer es sei, es macht uns zu Brüdern. Seht, derselbe Geist Gottes ist in uns. Wir sind dann keine Streitsüchtiger mehr, sondern Brüder. Und wir glauben jedes Wort, das in der Bibel ist. Wie kann der Heilige Geist, der die Bibel schrieb, ein Wort Gottes verleugnen? Wie kann der Geist Gottes in uns wohnen und dann leugnen, dass dieselbe Geisteskraft für uns ist? Petrus sagte, für euch und eure Kinder ist diese Verheißung, so viele Gott der Herr herzurufen wird. Und heute sagen wir etwas anderes. Aber die Heilige Schrift sagt er hier, die er vorausbestimmt hat, die hat er gerufen, die hat er gerechtfertigt, die hat er verherrlicht. Jesus sagte, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Haben wir nur eine Gemütsbewegung? Kommen wir nur, weil wir nicht zur Hölle wollen? Oder kommen wir, weil wir Gott lieben, der seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit wir ewiges Leben haben? Wir kommen, weil er das Opfer der Liebe dargebracht hat. Gott hasst eine kraftlose Religion. Eine Religion ohne Kraft. Was müssen wir jetzt tun? Seht, jedes Mal in der Bibel, wenn Gott etwas tat, ob es zur Zeit der Reformation oder in den folgenden Erweckungen war, immer geschah etwas Übernatürliches, Wunder und Zeichen. Seht, was durch Luther geschah, durch Wesley, durch Sinkey, Knox, Finney. Und wer sie alle waren, überall wurde Kraft Gottes offenbar. Da, wo Gott sich offenbart, geschieht etwas Übernatürliches. Es muss da sein. Seht, als die Pharisäer damals zu Jesus kamen, sicher, äußerlich waren die Priester sehr angenehm. Sie kommen in euer Haus, wenn das Kind geboren wird, wenn irgendetwas geschieht, sind immer so liebreich und hilfsbereit. Wenn Not kommt, wenn ihr Streit habt mit den Nachbarn, der Priester kommt und er sorgt sich alles. Und sie alle konnten sagen, wir wissen, wer der Priester ist, wer sein Vater, seine Mutter. Aber wer ist dieser Jesus von Nazareth? Aus welcher Schule kommt er? Aus welcher Organisation? Was tut er denn? Er bringt nur Uneinigkeit hierher. Und die Priester sagten, der Jesus da, der ist vom Teufel. Seht, was war es? Aber Jesus ging in den Tempel und schaute sie mit Zorn an auf die Opfer, die Jehova forderte. Und er schmiss alles um und sagte, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Wir brauchen eine Reinigung in unseren modernen Gemeinden heute, dass die Tische umgestoßen werden und die Stühle umfliegen. Solch eine Reinigung brauchen wir. Das stimmt. Dasselbe würde geschehen. Seht, Jesus war immer schriftgemäß. Er war das Wort. Er brauchte nichts zu schreiben. Er war das lebendige Wort. Aber die Menschen haben es nicht erkannt. Wie können die Menschen von heute Wie können sie daran vorbeigehen? Jesus hat doch verheißen, denen, die da glauben, werden diese Zeichen folgen. Und der Heilige Geist wird fallen, wer immer zu Gott kommt und gerufen wird. Wer will das Wort leugnen und sagen, der Heilige Geist ist in ihm? Der Heilige Geist wird jedes Wort Gottes mit einem Amen bestätigen. Oh Brüder, unsere Schulungssysteme haben uns entfernt von Gott und die Denominationen voneinander getrennt und von Christus. Aber wenn ihr so weitermacht, wo kommt ihr dahin? Es ist nichts als Feigenblätter, mit denen ihr euch kleiden wollt. Nur das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, und das Siegel des Heiligen Geistes. Eine Gemeinde voll mit der Kraft, nicht voll mit Religion, sondern voll der Kraft. Natürlich, es ist eine Kraft Gottes, die den Sünder rettet. Es ist die Kraft Gottes durch die Wunder und Zeichen geschehen, wie Jesus sie verheißen hat. Seht, damals glaubten sie Gottes Wort und sie haben die Dinge erreicht und erlangt, sie geschahen. Wenn ihr dasselbe tun, muss dasselbe geschehen. Jesus Christus ist derselbe heute und in Ewigkeit. Gott braucht keine kraftlose Religion. Gott will, das geschieht. Er will sich als lebendig bezeugen. Unsere Hoffnung ist in der Auferstehung Jesu Christi. Stimmt das? Unsere Hoffnung des Lebens ist in seiner Auferstehung, in der Auferstehung Jesu Christi. Seht, Gott will in seiner Gemeinde wirken. Jesus sagt, ich werde mit euch sein, bis an das Ende der Welt. Die Werke, die ich tue, werden auch ihr tun. Johannes 14, Vers 12. Was ich tue, werdet ihr tun. Und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Nun, die Gemeinde versucht das zu leugnen, sich davon zu entfernen, mehr Glieder zu bekommen, berühmter zu werden. Ich will euch fragen, wenn Gott in seiner Gemeinde etwas versucht zu tun, sieh, Gott tut seine Sachen durch sein Wort und die Kirche will es durch ihre Glaubenssatzungen, raus mit den Satzungen, herein mit den Worten und mit dem Blute und mit dem Geist. Sind. Und wenn dann aufrichtige Herzen da sind und die Hand Gottes herabkommen kann und wir unsere Verkehrtheiten und Sünde bekennen, dann wird die Stimme Gottes Zeugnis ablegen. Aber die Kirchen wollen es durch ihre Glaubenssatzungen. Gott aber will es durch die Kraft des Blutes und durch die Kraft des Wortes tun. Sind. Ihr müsst alles andere ablehnen. Aber wenn ihr den Heiligen Geist ablehnt, folgt ihr den Traditionen und nehmt sie an. Seht, ihr müsst die Wahrheit sehen, ehe ihr den Irrtum annehmen könnt. Wenn ihr Christen seid, ihr müsst über die Verheißungen Gottes hinweggehen, ehe ihr in den Irrtum hineinkommt. Aber wenn ihr wisst, dies ist das Wort, dann sagt nicht, es war für eine andere Zeit, es ist für heute. Christus ist das Wort, Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und wurde Fleisch. Und die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jede Verheißung des Wortes ist wahr. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wo ist der Glaube, durch den diese Dinge in Bewegung gesetzt werden? Wir müssen unter das Blut kommen, das ist gewiss. Und wie Jesaja Israel gesagt hat, dass sie sich verschmutzt und verschuldet hatten. Aber Gott sprach zu ihnen durch einen großen Propheten. Aber dann sandte ihnen Johannes den Täufer. Und er wies sie auf das Lamm hin, das nicht nur für Israel, sondern für die ganze Menschheit das Lamm Gottes gesandt hat. Und dieses Lamm Gottes ist für alle, die zu ihm kommen wollen. Und dann wurde das Lamm ans Kreuz geschlagen, sein Blut vergossen und sein Geist kam zurück. Nun, als das Tier im Alten Testament starb, konnte der Geist nicht zurückkommen. Nein, damals war es nur für Israel. Jetzt aber hat das Lamm Gottes sein Blut vergossen für alle Nationen und der Heilige Geist kommt auf den Anbeter zurück. Das fordert Gott. Das forderte Gott damals, das fordert er heute. Wenn nun jemand heute die Last der Sünde fühlt und ihr wisst, ihr habt verkehrt gehandelt, höret, es gibt Vergebung durch das Lamm Gottes, durch sein vergossenes Blut. Glaubt ihr das? Durch das Blut des Lammes. Mir wurde eine Geschichte erzählt die mir geholfen hat. Es handelte davon, dass ein Junge gekidnappt wurde. Und ich weiß nicht genau, in welchem Buch es war. In jedem Fall im Zusammenhang mit St. Patrick. Und sein Name war eigentlich Saskat. Und dieser Junge wurde gekidnappt und er sollte mit jemandem mit, der eine Schweinezucht hatte. Und als sie nun auf dieser Art Schiff waren, dieser alte Kapitän wurde dann sehr krank und lag im Sterben. Dort auf dem See und dieser alte Mann mit dem Bart da liegend, er hat noch seine Hand erhoben, soweit er konnte, und fragte diejenigen im Schiff, gibt es jemand, der eine Bibel mit sich hat? Er sagte, ich liege im Sterben. Als ich jung war, war ich Christ und bin christlich erzogen worden. Aber jetzt habe ich mich von Gott entfernt gehabt. Ist jemand hier, der eine Bibel hat? Ein kleiner Junge stand auf und sagte, ich habe eine Bibel, ich bin ein Christ. Ich trage sie immer mit mir. Er sagte, Sohn, komm her. Er fragte, trägst du die Bibel immer? Ja, sagte, meine Mutter und mein Vater waren bekehrt. Ich habe mein Leben Christus geweiht. Er war noch ein Junge. Und er sagte, wo immer ich hingehe, habe ich diese Bibel mit mir. Ich trage sie über meinem Herzen. Und er sagte, Sohn, lese mir etwas aus der Bibel, ehe ich sterbe. Und er schlug Jesaja 53 auf und las, er war verwundet um unsere Übertretungen willen, er war geschlagen um unsere Sünde willen, die Strafe ward auf ihn gelegt zu unserem Frieden und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und er sagte dann, der Junge hört auf und der Alte sagt, willst du nicht weiterlesen? Nein, sagt er, ich brauche nicht. Aber er bat wieder, dass er weiterlesen sollte. Und dieser junge Mann sagte, und der Junge sprach zu dem Alten, er sagte, weißt du, wie meine Mutter mir diese Bibelstelle gelesen hat? Hier, so hat sie es gelesen. Er war verwundet für Willy Pruitt. Er war geschlagen für Willy Pruitt, für seine Sünden. Und die Strafe für Willy Pruitt ward auf ihn gelegt und durch seine Wunden ist Willy Pruitt geheilt. Oh, sagt der alte Mann, das gefällt mir. Oh, sagt er, wenn nur mein Name da auch gelesen werden könnte. Und er sagte, Junge, kannst du auch meinen Namen da lesen? Und dann liest er war verwundet für John Corks. Und er war geschlagen für John Corks, seine Sünde. Und die Strafe für John Corks lag auf ihm. Und durch seine Wunde ist John Corks geheilt. Und die Tränen liefen herunter. Und er sagte, hol mir meine Kleidung. Jesus Christus hat mich geheilt. Ich bin gerettet. Oh, Freunde, wenn ihr nur euren Namen da hineinlesen könnt, wenn ich nur meinen Namen, er war verwundet für William Brennhams Übertretungen, er war geschlagen, nicht gemeint, nicht dies, sondern er war verwundet für meine Schuld. Die Strafe für mich lag auf ihm und durch seine Wunden ist William Brennham geheilt. Oh, wenn wir nur unseren Namen hier mitlesen könnten, dann geschieht etwas. Glaubt, dass ihr mit hineinbezogen seid, um es zu empfangen. Seht, wenn wir erkennen, dass er verwundet war für unsere Übertretung, geschlagen für unsere Sünde. Und wir finden es im Hebräerbrief, im Kapitel 9, dass wir durch sein Opfer, das er dargebracht hat, gerettet sind. Und wir haben kein Verlangen mehr zur Sünde, sondern sind gereinigt von allen toten Überlieferungen. Wenn wir unter das Blut kommen, dann sind alle Traditionen, die tot waren, vorbei. Er hat uns zum Leben gebracht. Euer ganzes Gewissen wird gereinigt von allen toten Werken. Seht, wenn ihr das tut, vergesst ihr, dass ihr Baptist, Methodist oder Pfingstler seid, was ihr sein mögt. Ihr vergisst alle toten Traditionen und kommt unter das Blut. Kommt und lest euren Namen hinein. Und dann kommt zu dem Tisch, wo das Abendmahl ausgeteilt wird. Und dann werdet ihr sehen, für wen es ist, ob ihr euren Bruder ausschließen könnt. Ihr könnt's nicht tun. Nein, etwas in euch wird's euch nicht gestatten. Euer Name ist mit hineinbezogen. Es ist für euch geschehen. Ihr seid gereinigt, ihr seid erlöst. Seht, wie der Schächer am Kreuz. Er sagt, gedenke meine, was ihr sein mögt. Komm zu ihm und erkennt, er war verwundet für mich. Er war geschlagen für mich. Meine Strafe, ob Baptist, ob Pfingster, was ihr sein mögt. Um unsretwillen ist es geschehen. Mein Name, dein Name, wer ihr sein mögt. Lasst uns alle glauben, was das Wort sagt, nicht was die Satzungen sagen. Und gemeinsam nahmen wir uns dem Herrn als Brüder. Alles andere wird hinweggefegt, alle toten Traditionen. Dann kann euch niemand mehr festhalten, ob das Presbyterium oder was immer, Bischof oder Papst, nichts hält euch fest und verunreinigt euch nicht mehr. Ihr habt jetzt euren Platz unter den Brüdern gefunden. Ihr habt Vergebung unter derselben Versöhnung. Und ihr seid jetzt Brüder und ihr seid zusammen gebracht als Brüder, verbunden miteinander und mit Gott. Wer mit Gott nahe ist, ist nahe zu den Brüdern. Wie könnt ihr euren Bruder hassen, den ihr seht, und Gott lieben, den ihr nicht seht? Das geht nicht. Ihr seid Lügner und die Wahrheit ist nicht in euch. Aber wenn wir dahin kommen, dass das Blut Jesu Christi uns von aller Sünde reinigt, dann sind wir Brüder. Dann gibt's keine Zwistigkeiten mehr. Und die Unterschiede nur da sind, bedeuten uns gar nichts. Wir kommen auf den gemeinsamen Grund. Sieh, ich erinnere mich, vor kurzem kam ich an der Gegend vorbei, wo man früher die großen Herden weidete, wo die Cowboys große Anzahlen an Vieh auf die Weide taten. Jeder tat seine eigene Markierung auf diese Tiere. Aber wichtig war nicht diese Markierung, sondern der Bluttest, dass das dieselbe Rasse von Vieh war. Seht, heute fragt es, bist du Methodist, bist du Baptist, bist du dies oder jenes? All diese Dinge, wodurch man gebrandmarkt wurde. Nein, wir sind Christen. Wir haben das Blut Jesu Christi angenommen. Wir sind unter dem Blute. Und alle Brüder und alle Schwestern unter dem Blute sind meine Brüder, sind meine Schwestern. In tiefer Aufrichtigkeit vor dem Angesicht Gottes, ob Priester oder Prediger, wer wir sind. Wir legen unsere Hände auf das Opfer und sagen, oh Gott, wir sind schuldig. Wir sind nicht wert des Opfers, das du dargebracht hast. Aber wir sind als Brüder und kommen jetzt. Alles Streit ist vorüber. Wir sind aufrichtig und haben Vergebung empfangen. Gereinigt von der Sünde, von den Traditionen freigemacht. Alles Alt ist vergangen. Alles ist neu geworden. Ob Methodisten, Baptisten oder Presbyterianen, alles ist vorbei. Alles ist in Gemeinschaft übergegangen. Und nur hier ist die Gemeinschaft unter dem Blute. Ich habe Presbyterianer gesehen in den Versammlungen der vollen Evangeliumsgeschäftsleute. Ein Presbyterianer besonders, der hat gejauchzt. Wie viele kennen Jim Brown? Ein außergewöhnlicher Presbyterian. Hier hat in Zungen geredet und im Geiste getanzt. Einer der bekanntesten Männer der Presbyterianerkirche, der Vereinigten Staaten. Lutheraner und andere sind gekommen unter das Blut und haben den Herrn erlebt. Es gibt hier keine Brandmarkierung. Wir sind eins. Wir sind Christen. Wir haben alles gemeinsam. Ja, nicht lange zurück. Lass mich jetzt zum Schluss noch sagen, dort war ein Mann und eine Frau, zwei Leute, die sich scheiden lassen wollten. Zuerst gingen sie zu einem Psychiater, ob er noch etwas tun könnte, um sie zusammenzubringen. Sie taten alles, was möglich war, um zusammenzubleiben, aber immer wieder ging es nicht. Sie mochten sich einander nicht mehr sehen. Und dann bestanden sie auf der Scheidung, gingen zum Rechtsanwalt hin. Und er sagte, ehe wir die Scheidung vollziehen, haben sie beschlossen, erstmal alles aufzuteilen, wer was bekommt, das Haus und also. So gingen sie beide hin, gingen in das Haus und erst in das Wohnzimmer. Und die Frau sagt, ich nehme das. Und er sagt, ich nehme das. Und dann haben sie gestritten. Und dann ging das so für eine ganze Zeit. Und dann sagte er, ich gebe dir dies, wenn du mir das gibst. Und so ging das immer hin und her. Und sie gingen durch die verschiedenen Räume, durch die Küche und hier und dort, haben ihre Sachen verteilt. Aber dann gingen sie auf den Speicher, oben auf den Boden hinauf. Dort lagen noch verschiedene Dinge. Und hier wurde verteilt. Jeder bekam etwas. Und dann sahen beide etwas. Und sie beide griffen danach. Und sie schauten einander an. Und es war das Paar weißer Schuhe. die ihrem Baby gehörten, das gestorben war. Es war ein Teil von beiden. Und dort mit diesen Händen zusammengekommen über den Schuhen. Wessen waren es? Es gehörte ihnen beiden. Sie hatten etwas gemeinsam. Und in wenigen Minuten, beide schauten einander auf und sie weinten. Sie haben alles andere verteilen können. Aber jetzt kam es zu dem Punkt, dass sie gemeinsam hatten, das Kind, das schon im Himmel war. Und dann war der Streit zu Ende. Und in wenigen Minuten waren sie einander in den Armen. Und die Scheidung war vorbei. Sie waren im Frieden. Brüder, Schwestern, wir möchten nicht, dass sie irgendeiner anderen Gemeinde beitreten. Etwas haben wir gemeinsam. Jesus Christus. Ihn haben wir gemeinsam. Er ist unser Alles. Wir können nicht alle Baptisten, wir können nicht alle Einheits- oder Trinitätsleute sein. Aber wir haben eins gemeinsam. Das ist die Vergebung. Gott hat sie uns geschenkt in Jesus Christus, seinem Sohne. Wir haben alles in ihm. Aber das ist das Erste, das wir annehmen müssen. Wenn wir diese Vergebung angenommen haben, die Gott uns geschenkt hat, nicht durch Schulung, nein, nicht durch Denomination, durch das Blut Jesu Christi. Wir alle kommen zum Kreuze, können eins sein und alles gemeinsam haben. Glaubt ihr das? Lasst uns die Häupter beugen zum Gebet. Mit unseren Häuptern gebeugt und auch die Herzen, die wir ebenfalls beugen möchten und sagen, o Herr, mit gebeugtem Herzen. Lasst uns dazu alle aufstehen. Dass wir uns die Frage stellen, bin ich im Recht, bin ich verkehrt? Möge der Heilige Geist uns durchforschen, wenn wir nicht da sind, wo wir sein sollen. Wie viele möchten, dass ich ihre im Gebet gedenke? Wir möchten alle unter dem Blut sein, unter der Versöhnung. Und dann werden wir gereinigt von allen Dingen der Welt. Wie viele möchten, dass ich für sie bete? Wollt ihr die Hand erheben? Gott segne euch alle. Gott segne euch alle. Und dass wir sagen, Herr, gedenke meine. Wir haben nicht mehr viele Tage vor uns hier auf Erden. Ihr sagt, ich bin jung. Nein, Schwester, Bruder. Es werden noch viele Jugendliche heute sterben. Nein, wir wissen nicht, wann wir gehen. Wirst du jetzt sagen, mit der Hand erhoben, Herr, mein Gott, ich nehme die Vergebung an durch das Blut Jesu Christi. Möge das Liebeszeichen aufgrund des Blutes auf mich kommen, der Heilige Geist. Ich habe ihn noch nicht empfangen, aber ich möchte ihn empfangen. Ich möchte es erleben, damit ich die Gewissheit habe, dass meine Sünden vergeben sind. Die Welt ist vorüber. Ich bin eine neue Schöpfung geworden. O Gott, ich hebe meine Hand nicht zu Bruder Brennen, sondern zu dir. Du bist in meinem Herzen. Ich schaue auf zu dir. O Gott, ich möchte das Zeichen haben, dass das Blut angewandt wurde. Erhebt die Hände, wenn ich für euch beten soll. Gott segne euch. Gott segne euch, ob ihr Methodisten, Baptisten, was ihr sein mögt. Es ist für alle. Ich sage nichts gegen die Gemeinde. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles. Aber das rettet euch nicht. Nein, es muss Gottes Vergebung sein durch seine Gnade. Und die ist nicht in einer Gemeinde repräsentiert, sondern allein durch das Blut Jesu Christi. Es ist euer stellvertretendes Opfer. Und ihr könnt sagen, ich nehme dieses stellvertretende Opfer an. Gott sei mir gnädig. Vielleicht sind Gemeindeglieder hier, die schon in Aufrichtigkeit zur Gemeinde gehören. Ich glaube, dass es so ist, dass ihr aufrichtig seid. Aber ihr würdet sagen, Bruder Brennen, mein Herz ist noch nicht völlig gereinigt von allem. Vielleicht, wenn jemand etwas gegen die Gemeinde sagt, in der ich bin, oh, dann bin ich gleich aufgeregt und ich konnte es nicht ertragen. Aber ich möchte jetzt alles haben, was Gott mir geben will. Hebt eure Hände, Gott segne euch alle, das ist fein. Ich möchte alles annehmen, was Gott gesagt hat und wie er es gesagt hat in der Bibel. Und ich möchte, dass das Blut Jesu Christi über mich kommt. Dann muss das Zeichen herabkommen. Und der Heilige Geist ist das Zeichen, dass das Blut angewandt wurde. Ihr wisst, zu Pfingsten geschah es, dass bestätigt wurde, was auf Golgatha geschah. Und wenn derselbe Geist auf Menschen kommt, wird dasselbe geschehen. Petrus sagte, euch und euren Kindern gilt die Verheißung, so viele Gott, der Herr, herzurufen. Es ist eine Verheißung, eine gültige Verheißung. 10 Cent ist 10 Cent immer und nichts anderes. Seht. Und 25 Cent ist 25 und das Haus ist ein Haus. Seht, und der Heilige Geist ist der Heilige Geist, der zu Pfingsten gefallen ist, derselbe heute. Wenn ihr noch nicht diese Erfahrung hattet, nehmt sie jetzt an, während wir beten. Unser himmlischer Vater, wir wissen, dass die Sonne schnell dem Untergang naht. Die Zeit geht zu Ende. Eines Tages wird die Stimme des Erzengels zu hören sein, wenn aus der Ewigkeit hervorkommt, und die Posaune Gottes wird ertönen. Jede Frau, jeder Mann wird antworten für das, was wir wussten, dass es wahr ist aus dem Worte Gottes. Herr, es muss ein Maßstab sein, den du auf Erden hast, nachdem wir gerichtet werden. Und wir können nicht den Maßstab unserer Kirchen oder Denominationen nehmen. Wir würden es verpassen und versäumen. Deshalb, wir wären verwirrt und wüssten nicht, was wir tun sollen. Aber es ist ein Maßstab. Das ist dein Wort. Und dein Wort sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Sonst kann er das Reich Gottes noch nicht einmal sehen. Er kann die Dinge des Reiches Gottes noch nicht einmal verstehen. Erst muss es im Glauben empfangen, wiedergeboren werden, um dann zu verstehen und Anteil zu haben. Wir beten heute, dass alle Hände, die erhoben sind im ganzen Gebäude, Geschäftsleute der Stadt und Frauen, Mädchen und Jungen, alle, die hier versammelt sind, ich glaube, in Aufrichtigkeit haben sie ihre Hände erhoben. Sie hätten sie nicht erheben können, es sei denn, eine Überzeugung ist in ihnen und der Heilige Geist hat es in ihnen bewirkt. Und sie sind überzeugt, sie möchten aus allem Verkehrten herauskommen und richtig sein. O, du großer Schöpfer, eines Tages müssen sie dir begegnen und jetzt sind sie aufrichtig und ich trete für sie alle ein. Ich vertraue dir heute, o Herr, dass nicht eine Hand dir erhoben war, dass nicht eine von ihnen eher zur Ruhe kommt, bis der Heilige Geist ihr Leben ausgefüllt hat. Ich stelle den Anspruch für sie als Siegeslohn dessen, was du getan hast auf Golgatha in Jesus Christus. Herr, rette die Verlorenen, fülle die mit dem Heiligen Geist, die Christus angenommen haben. Erfülle ihre Seelen. Nimm du selbst die Ehre dadurch hin. Jesus hat gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn zuerst. Der Glaube kommt durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist gepredigt und der Glaube entsteht dadurch. Und sie sind jetzt gezogen worden, denn die Bibel sagt, die er im Voraus erkannt hat, die hat er dazu bestimmt. Und die er bestimmt hat, hat er gerufen. Und die er gerufen hat, die hat er verherrlicht. Ihnen hat er das ewige Leben gegeben. Am Anfang, ehe die Welt war, hast du ihren Namen in das Lebensbuch des Lammes geschrieben. Und heute hat der Heilige Geist sie gerufen und sie haben ihre Hände erheben. Herr, gib ihnen das ewige Leben. Ich bitte es zur Ehre Gottes in Jesu Namen. Möge der Heilige Geist über sie kommen, dass sie beschnitten werden von allen toten Werken an ihrem Herzen. Gib ihnen eine freie Vergebung, um dass sie von diesem Tage ausziehen, in der Stunde der Dunkelheit herausgehen wie in den Tagen Sodoms als geschminkte Frauen, Unmoralität und alles andere im Lande der Nation war. O Gott, mögen Männer und Frauen von hier gehen. Möge der Heilige Geist wortwörtlich heiliges Feuer des Heiligen Geistes auf sie senden, dass sie so erfüllt werden mit Heiligem Geist, dass sie jeden Sünder ansprechen, dem sie begegnen, oh Gott. Gewähre es, Herr, dass es geschieht, damit auch andere noch Vergebung empfangen. Tu es mit Methodisten, Baptisten, Presbyterianern, Pfingstler, allen. Sie gehören dir, ich übergebe sie dir und ich bitte, gewähre es ihnen im Namen Jesu Christi. Amen.